Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Show von SOT Radio. Und heute haben wir das Thema Wahlen 2017 in Deutschland und auch andere Themen. Das heißt, wir reden heute nicht nur über die Wahlen am 24. September und was danach auf uns alles zukommen könnte, sondern konzentrieren uns auch noch auf ein paar andere Sachen. Genau, gut. Wer ist heute mit dabei? Heute mit dabei ist der Sergi.
Hallo.
Und der Phil.
Hallo.
Und ich bin Jörg, hallo an alle. Und wer mitchatten möchte, ist immer dazu eingeladen, das zu tun und natürlich auch uns anzurufen. Der Telefonhörer, der so rot immer ein bisschen hin und her wackelt, den draufdrücken und natürlich mit einem Mikrofon, dann kann man uns auch anrufen. Genau, und noch seinen Senf mit dazugeben. Gut, ja, das Thema heute, Wahlen 2017. Am 24. September ist es soweit, wo es einige Parteien gibt, die zur Wahl stehen. Wir haben jetzt nicht jede Partei aufgelistet, sondern haben uns mal so ein bisschen mit den größten befasst, halt wie zum Beispiel SPD, CDU, AfD, die Linke. Und die wollen wir uns auch etwas näher anschauen. Und ja, jetzt nicht auf die Grauen Panther, wenn es die noch gibt in diesem Jahr. Genau, gut. Ja, wählen gehen. Also, wenn man das jetzt mal sagt, oder ich frage mal anders, was steht denn eigentlich so zur Wahl in diesem Jahr an großen Parteien? Und vielleicht auch ein paar Programmpunkte. Haben wir was im Kopf dazu?
Also es stehen natürlich wieder viele Parteien zur Wahl, wie jedes Jahr. Aber die Kandidaten, die vielleicht in die Regierung kommen könnten, sind eben CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne, FDP und AfD. Und die stellen halt, also jede Partei stellt dann ihren Spitzenkandidaten. Und es ist für die CDU die Frau Merkel natürlich, für die CSU Joachim Herrmann, für die SPD Martin Schulz, für die Linken Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch und für die Grünen Katja Göring-Eckert und Özdemir, für FDP Christian Lindner und für die AfD Alice Weidel und Alexander Gauland.
Ah ja. Aber mir kommt es teilweise so vor, als ob nur Merkel und Schulz zur Wahl stehen, wenn man so immer die Wahlprogramme anschaut, oder?
Ja, aber auch wenn man so in Mainstream schaut. Also da gab es ja vor kurzem dieses große TV-Duell, dieses einzige TV-Duell zwischen den beiden, wo auch nur die beiden anwesend waren. Aber ich glaube, das war in den letzten Jahren halt immer so. Das ist einfach irgendwie Tradition, dass nur SPD gegen CDU direkt antritt.
Das heißt, man hat gar keine andere Wahl außer die beiden. Die werden am Ende gewinnen, egal was man
will. Ja, zumindest wird der Eindruck so erweckt.
Ich glaube, das waren halt die stärksten Kandidaten, deswegen.
Ja, okay.
Deswegen nur die beiden.
Ja, und man erwartet halt dann auch, dass CDU oder SPD wieder den Bundeskanzler stellt.
Ja, ich habe mir dieses TV-Duell auch ein bisschen angeschaut und das war echt ein Witz. Also ziemlich langweilig. Die wichtigsten Themen wurden gar nicht angesprochen und dieses gegenseitiges Zunicken und...
Ja, das war sehr spannend zu sehen.
So nach dem Motto, wir sind ja bald wieder zusammen in der Regierung, also...
Wir dürfen uns jetzt Sachen nicht verreißen miteinander, weil wir arbeiten ja bald wieder zusammen.
Genau. Wir müssen ja dann dem Volk auch noch was präsentieren.
Also solche Themen wie Bildung, Armut, Gesundheit, Löhne, Wohnungsnot oder... Kriegseinsätze von Deutschland im Ausland, das wurde gar nicht angesprochen.
Und zum Beispiel Gesetzesänderungen vom Grundgesetz, dass eben Deutschland jetzt nicht mehr eine Macht ist, die überhaupt keine Angriffskriege durchführen darf, sondern eben dann doch solche Dinge.
Ja. Also, ist das so? Haben die das neulich geändert?
Ja, das haben sie geändert. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass Deutschland, dass es im Grundgesetz festgelegt wurde, dass sich Deutschland in keinster Weise mit Kriegsangriffen beschäftigen darf. Und das wurde jetzt deutlich gelockert und man darf auch indirekt mithelfen, wenn jetzt sagen wir mal die Amis mal wieder ein Land an der Landkarte bombardieren.
Na gut, in ihrer Doppelsprache sind das keine echten Kriege, sondern humanitäre Interventionen.
Oh, richtig, ja, richtig. Natürlich. Ja. Das geht den Menschen dann da auch viel, viel besser. wie man ja im Irak gesehen hat zum Beispiel oder in Libyen gesehen hat.
Ja, das war ja gerade bei diesem TV-Duell zwischen den beiden. Da haben sie natürlich die großen Schuldigen festgestellt, wer für die ganzen Flüchtlinge verantwortlich ist. Das sind natürlich die Schleuser. Also ohne Frage, es ist wohl niemand anderes schuld, sondern es sind die Schleuser, die haben jetzt wahrscheinlich dort ihr Business aufgebaut und die nehmen jetzt einfach alle.
Und die Lösung ist dann auch, die Schleuser zu sanktionieren, oder?
Genau, ja. Das andere Gute war, in Anführungsstrichen Gute war natürlich zu sagen, dass sie jetzt mit Libyen auch zusammenarbeiten müssen, damit eben halt weniger Flüchtlinge rüberkommen. Aber irgendwie kam niemand von den beiden auf die Idee, nachzudenken, ja, wer hat denn Libyen kaputt gemacht und was hat denn Gaddafi eigentlich 2011 gesagt, wenn mein Land zerstört wird, sinngemäß, dann ergeben sich Flüchtlingsströme für Europa. Und ja, davon wurde natürlich nichts.
Ja, jeder rational denkende Mensch hat es damals verstanden und er hat es halt auch verstanden, aber irgendwie Rationalität scheint nicht in der Regierung so.
Ja, das sind echte Heuchler.
Ja, im wahrsten Sinne. Ja. Also da muss ich echt den Kopf schütteln. Also auch total ignorant einfach, aber okay, ich glaube, man kann auch nichts anderes erwarten, weder von Merkel noch von Schulz und ich denke auch von vielen anderen Kandidaten nicht richtig. Genau. Vielleicht, da wir gerade noch bei diesen Duell in Anführungsstrichen sind, oder Duell der Wattestäbchen oder Wattebäusche, könnte man das bezeichnen, ist zum Beispiel auch das Statement zu Trump. Wollen wir das mal kurz anhören, was der Schulz,
bitte.
Schulz gesagt hat? Und da hört man natürlich seine Politik schon mal raus. Okay, also man merkt schon, Schulz ist sehr...
Hat er aber richtig hart aufgelegt, mein lieber Scholli.
Also mit einem Tweet hat ein Präsident die gesamte Welt gefährdet. Also
ja. Der hat also jede Verdrehung und Lüge gleich mal richtig schön zusammengepackt und einen Trump gebasht.
Ah ja.
Ja, man bekommt den Eindruck, dass er in einer komplett anderen Realität wohnt.
Ja. Also ich meine, vielleicht glaubt er ja den Scheiß, den er da redet.
Das könnte durchaus sein, ja.
Also das war alles in Bezug auf Nordkorea, oder?
Ja. So klang es zumindest.
Dann hat halt dieser Klöppel gefragt, wie er halt dann zu Trump steht.
Ja, und 50.000 amerikanische Truppen, die in Japan stationiert sind und 30.000 in Südkorea, das vergisst man ganz schnell.
Ja.
Und immer noch keinen Friedensvertrag mit Korea, also nach dem Krieg in Korea 1953.
Ja, wer war denn das überhaupt gewesen? Wer hat denn diesen Krieg angezettelt?
Ja, wer war es denn wohl? Die Amis. Und jetzt müssen sie halt mit den Resultaten leben.
Und jetzt plötzlich Trump ist schuld.
Zur Not ist halt dann der Trump.
An dieser ganzen Eskalation und...
Und diese giftigen Tweets, die der da erwähnt hat.
Unglaublich.
Unglaublich. Was waren da so giftig dran? Also die Tweets, die ich gelesen habe, waren nicht irgendwie giftig, sondern eigentlich sehr, sehr moderat und auf Frieden besinnt, besonders auch in Bezug auf Russland, ne?
Ja, also da merkt man natürlich schon den Standpunkt von Schulz. Ich glaube, Merkel war da etwas neutraler gewesen, wie es halt sonst so auch immer ist, zurückhaltend, sich nicht richtig positioniert. Aber Schulz hatte...
Da gibt es auch ein Sprichwort, so wie Wasser, flussfähig wie Wasser.
Mhm. Ja, das ist passend, ja. Hat sich dann auch positioniert. Ich weiß nicht, ich habe noch ein anderes kleinen Ausschnitt zu der Kirchenfrage. Wollen wir das nochmal kurz vorspielen?
Ja, bitte.
Es ist eher witzig aufgelegt. Ah ja, und ich lese gerade, Schulz war nicht zu hören. Warum war Schulz nicht zu hören?
Ach, der Schulz war nicht zu hören. Das war, das ist tragisch. Das ist sehr tragisch.
Okay, ich probiere es nochmal. Die Frage ist,
warum? Nee.
Okay, gut, es scheint, diese kleinen Videosequenzen können nicht gehört werden, ich weiß es nicht warum. Okay, dann spielen wir sie am besten nicht ab, wenn die nicht ankommen. Und Fehlerursache können wir dann machen. Okay, jetzt Schweigen im Walde. Okay, das Schweigen im Walde ist jetzt beendet, weil wir wieder reden. Okay, gut, also da ging es halt, was wir kurz vorspielen wollten, ging es halt um die Kirchenfrage. Da hat halt eine Moderatorin gefragt, ob denn Frau Merkel jetzt in der Kirche war. Und sie hat halt gesagt, nee, sie war nicht in der Kirche. Aber dann kam Schulz und er hat halt gesagt, ja, ich war in der Kirche gewesen, in einer Kapelle. Und dann hat Merkel noch gegengesteuert, ja, ich war gestern auch in der Kirche, vorgestern, als mein Vater Gedenktag oder verstorben ist
und,
oder was.
Und ich habe mich dann sehr vorbildlich da verhalten. Bitte wählt mich doch.
Genau, wohlgemerkt, Merkel gehört zu den Christdemokraten und die Kirche scheint da nicht so nahe zu stehen. Okay.
Ja, das ist ein Teil der CDU, CSU.
Genau.
Katholisch und so. Ja.
Mhm.
Da muss man regelmäßig in die Kirche. Mhm. Also, du weißt dann sehr viel über den Charakter einer Person.
Ja. Und wie es Sergi sagte, dass dieses Gespräch überhaupt zwischen den beiden war wirklich zum Einschlafen, weil es keine richtige
Diskussion war. Ja, die wichtigsten Sachen sind einfach nicht aufgekommen, die wirklich den Leuten helfen würden.
Mhm. Ja, stimmt. Da fällt mir gerade ein, es ging, glaube ich, 50% der Zeit um die Türkei und um Flüchtlinge. Also das war das größte Thema.
Ohne auch nur einmal die Flüchtlingsursachen zu erwähnen.
Nein, das waren ja
die Schleuser. Wie man vielleicht selber mit diesen Flüchtlingsursachen was zu tun hat. Ne?
Mhm. Was mich gewundert hat, es kam jetzt nicht Putin zu sprechen, der wurde eigentlich vollkommen rausgelassen, nur vom Moderator, da kam so ein kleiner Wink, aber ansonsten waren beide da ziemlich neutral.
Was ja, endlich mal. Sonst ist ja immer der Putin der Schlechte. Ne?
Aber Erdogan war der Bösewicht. Also hätte Putin da vielleicht nochmal einen Angriff in Syrien geflogen, um Terroristen zu zerstören, dann wäre vielleicht auch an den.
Ja, sie trauen sich einfach nicht mehr, was dazu zu sagen.
Ja, weil das vielleicht so
weil das so offensichtlich jetzt wird.
Ja. Aber was zum Beispiel links gesagt hatte, der Schulz, der hat sie sogar die Terroristen richtig schlecht bezeichnet. Also als, mir fallen gerade die Namen nicht mehr ein, was er gesagt hat. Als Mörder hat. Er hat direkt als Mörder bezeichnet.
Ja, die Terroristen?
Mhm.
Ja, was denn sonst?
Mhm.
Terroristen sind Terroristen.
Also ein bisschen interessanter war dieses andere Duell oder einfach Debatte, bestehend aus 5 Parteien. Und ja, da kam auch Putin dazu.
Ah ja, da war Putin dann auch Thema.
Die Putin-Frage.
Mhm. Und vielleicht können wir noch kurz sagen, zwischen wen war das dann gewesen? Es waren die Linke oder die Grünen, FDP, AfD und eine unbekannte Partei war noch dabei.
Es war die Linke, die Grüne, die FDP, die AfD
und CSU, glaube ich.
Und CSU.
Ah, CSU, ja. Okay, doch nicht so unbekannt.
Also alle außer CDU und SPD.
Mhm.
Ja, die erste Frage war komischerweise wieder Digitalisierung, also das ist Hauptthema bei dieser komischen FDP-Partei, als ob das wirklich so ein sehr brennendes Thema in Deutschland ist, also Digitalisierung von diesen ganzen Regierungsdiensten und von allem und alles.
Okay.
Und ja, hat mich ein bisschen gewundert.
Also das Thema war, dass ob die Regierungsgebäude Glasfaserkabel bekommen sollen oder was?
Na generell, ob in Deutschland Glasfasernetzwerk ausgebaut werden soll und so weiter.
Mhm.
Und alle Schüler müssen digital gebildet werden, obwohl als ob jüngere Generation in diesen Fragen komplett
dumm ist. Hat ja niemand ein Telefon heutzutage, Mobiltelefon.
Ja.
Okay.
Genau, dann kam natürlich dieses Thema mit Flüchtlingen und da kann man wieder unterschiedliche Meinungen, also das, also das mit Schleppern, glaube ich, oder mit diesen Schleusen, dass man diese Einwanderung halt kontrollierter machen muss. Und von der AfD kam, ja, die Grenzen muss man komplett dicht machen und die Menschen abschieben. Und aber auf die einzige Ursache kam niemand.
Wirklich? Ist niemand drauf eingegangen? Selbst bei dem nicht?
Auch nicht? Nein, nicht einmal die Linken. Mhm. Und
das ist schon interessant.
Ja.
Was ist denn eigentlich da so schwer dran, das auszusprechen?
Wahrscheinlich, keine Ahnung, die Alliierten zu verletzen.
Das Imperium hat was dagegen vielleicht? Mhm. Dass man einfach mal die Sache beim Namen nennt und dass das Imperium halt über die letzten, sagen wir mal, 50 Jahre, ich glaube über 50 Länder entweder angegriffen hat, bombardiert hat oder Regierungswechsel durchgeführt hat und somit eigentlich fast die ganze Welt außer Fugen geraten ist durch diese wirklich unmenschliche, gewissenlose Politik.
Ja, aber interessant ist auch, dass viele Menschen sehen immer noch die USA als ein Garant der weltweiten Stabilität, also des weltweiten Friedens. Aha. Und sie sehen diese Einsätze als nötig, sie sehen diese Länder als diktatorisch und ja, das Ganze wird irgendwie komplett verdreht.
Also ich muss schon sagen, wer das immer noch so sieht, nach all den Informationen, die jetzt erhältlich sind über alle diese Kriege und was da wirklich passiert ist, der liegt wirklich auf einer sehr flachen Ebene. Wenn man sich da ein bisschen reinliest und genau weiß, was da vorgefallen ist und wie das Imperium da vorgegangen ist mit diesen ganzen Ländern, der wird schon schnell feststellen, dass es nicht um Demokratie geht und auch nicht um Menschenrechte, sondern einfach nur um Herrschaft, vielleicht sogar Weltherrschaft, einfach Kontrolle der Bevölkerung.
Also eine Leserin schreibt gerade, es wäre halt ja die Amerikaner seit 1945 immer noch in Deutschland haben, also besetzt werden von den Amis.
Genau.
Ja, es gibt auch keinen Friedensvertrag mit Amis, oder? Zwischen Deutschland und USA.
Nee, der Vertrag wurde nie abgeschlossen, also haben wir auch bestimmte Rechte nicht, weil eben dieser Vertrag noch nicht da ist. Und deswegen ist es vielleicht auch so schwer für einige Leute in der Regierung, die vielleicht, auch wenn das vielleicht nicht so stimmt, vielleicht in eine andere Richtung gehen wollen, weil eben irgendwelche Verträge existieren mit Amerika, die man nicht brechen sollte oder etc. pp.
Und kam denn während dieses Gesprächs, Sergej, wenn du das ganz gehört hast, zwischen diesen fünf Parteien, kam da auch was zu Putin zum Wort, zur Außenpolitik, oder waren sie da auch?
Ich glaube ganz am Ende. Also da gab es so eine Fragerunde, wo jedes Kandidat eine Frage an einen anderen Kandidat stellen konnte. Und
da hat der Özdemir richtig geglänzt, habe ich gehört.
Genau, da hat er eine Frage gestellt an die Union, glaube ich. Und die Frage lautete so, warum Schulz amerikanische Atomwaffen aus Deutschland abziehen will, obwohl Putin sich weiter ausrüstet.
Das geht natürlich nicht, ne? Dass man sein eigenes Land schützt vor NATO und Co.
Ja, die sind ja auch ganz entfernt von der Landesgrenze und machen ja nichts. Die sind ja immer auf dem Rückzug.
Ja, Russland nähert sich ja der anderen Welt, ne? Das ist ja sehr offensichtlich. Also es war jetzt nur ein Scherz, falls es irgendjemand glauben sollte.
Ja. Gut, gab es noch was bei diesem Gespräch? Bei diesem Fünfergespräch, vielleicht können wir ja auch mal schauen, was denn so die anderen Parteien im Programm haben. Ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt mal ganz weit greift, die NPD habe ich mir vorhin angeschaut, die sind ganz extrem natürlich, die wollen überhaupt keine Menschen mehr hier in Deutschland haben, so ungefähr. Das äußerste Extrem. Wie hat sich denn die AfD verhalten, die immer sehr als rechtslastig belastet wird, sage ich jetzt mal?
Also ich habe mir Mühe gemacht und das Programm von der AfD durchgelesen. Und es gab schon ziemlich interessante Punkte. Also zum Beispiel, sie sind komplett gegen Klimawandel, also gegen sogenannte globale Erwärmung, was auch unsere Ansicht ist, dass die globale Erwärmung ist kein anthropogenes Phänomen ist, dass das nicht von Menschen geschafft wird, sondern dass das von einem natürlichen Zyklus gesteuert wird und dass diese globale Erwärmung immer kurz vor der globalen Eiszeit kommt.
Das erwähnen die aber jetzt nicht, oder? Das mit der Eiszeit.
Nee, das nicht. Aber ich kann da ein paar Zitaten vorlesen aus deren Programm. Das Spurengas Kohlenstoffdioxid ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für alles Leben. Die Aussagen des Weltklimarats, dass Klimaänderungen vorwiegend menschengemacht seien, sind wissenschaftlich nicht gesichert. Sie basieren allein auf Rechenmodellen, die weder das vergangene noch das aktuelle Klima korrekt beschreiben können. Schon vor der Industrialisierung gab es Warm- und Kaltperioden, die es nicht durch die zugehörige CO2-Konzentration der Luft erklären lassen. Mhm. Mit dem Beitritt zum Pariser Abkommen und dem von der Bundesregierung erlassenen Klimaschutzplan 2050 hat Deutschland sich verpflichtet, für die sogenannte Dekarbonisierung weltweitgehende Eingriffe in unsere Wirtschaft und Gesellschaft vorzunehmen. Was eigentlich komplett stimmt.
Ja, ist eine gute Zusammenfassung. Ja.
Interessant ist auch, dass, also so wie ich verstanden habe, AfD ist die einzige Partei, die die für traditionelle Familie steht. Also dieses Bild Mutter, Vater und Kinder. Aha. Und da kann ich auch was vorlesen. Mhm. Die sagen auch, dass diese Gender-Ideologie verfassungsfeindlich ist. Und ja, Zitat Anfang. Gender-Ideologie marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern und stellt geschlechtliche Identität in Frage. Sie will die klassische Familie als Lebensmodell und Rollenbild abschaffen. Damit steht sie in klarem Widerspruch zum Grundgesetz, dass die klassisch verstandene Ehe und Familie als staatstragendes Institut schützt, weil nur dieses das Staatsvolk als Träger der Souveränität hervorbringen kann. Die Gender-Ideologie widerspricht sowohl den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Biologie und der Entwicklungspsychologie als auch der lebenspraktischen Alltagserfahrungen vieler Generationen.
Und damit stellen Sie sich eigentlich gegen die Linie von allen anderen Parteien.
Ja, vor allem gegen die Grünen.
Regenbogenfamilie.
Bestimmt. Ja, Regenbogenfamilien und Multikulti und alles zusammengemischt, alles ist erlaubt. Ehe für alle, sogar Ehe für Kinder, beziehungsweise für Minderjährige.
Aha. Okay, und wo soll das dann enden?
Dass, ja,
dann,
mir auch gerade.
Dass dann Pädophile sagen können, ja, ich mag Kinder, das ist dann gesetzlich einfach in Ordnung. Dass
ja, die versuchen dieses Bild zu pushen, dass Pädophilie angeblich keine psychische Störung ist, sondern halt eine neue sexuelle Orientierung. Und
dass die dann genauso Rechte haben wie Schwule oder Lesben oder...
Ja.
Wie auch immer.
Also sie versuchen dem irgendwie das Bild der Normalität zu verleihen. Und die wollen auch, AfD will auch diese Frühsexualisierung stoppen, was auch in diese Richtung Pädophilien geht. Da lese ich auch was vor. Eine einseitige Hervorhebung der Homo- und Transsexualität im Unterricht, wie sie die sogenannte Sexualpädagogik der Vielfalt praktiziert, stellt einen unzulässigen Angriff in die natürliche Entwicklung unserer Kinder und in das vom Grundgesetz garantierte Elternrecht auf Erziehung dar. Dadurch werden Kinder und Jugendliche oft von schulfremden Personen und meist gegen den Willen ihrer Eltern in Bezug auf ihre sexuelle Identität verunsichert, überfordert und in ihren Schamgefühlen verletzt. Was auch komplett richtig ist. Also wenn sie mit solchem Unterricht, keine Ahnung, in der ersten Klasse beginnen bei 6- oder 7-Jährigen, dann ist das schon ein bisschen besorgniserregend, glaube ich.
Es gibt ja auch Pläne, ich glaube, von den Grünen, dass das schon im Kindergarten beginnen soll, Und ich frage mich, was das, was Kinder damit zu tun haben sollten. Mhm. Absolut gar nichts.
Ja. Ja, aber Sie sagen natürlich, dass Kinder das Recht haben, das zu wissen.
Naja, ja, ja.
Aber das ist logischerweise, wenn sie natürlich auch dafür bereit sind, mehr oder weniger. Also das Alter erreicht haben.
Normalerweise ist das doch ein natürlicher Prozess, wenn eine Person durchmacht und das, die macht es dann von sich aus und muss nicht von irgendeiner Autorität von außen gesagt bekommen, was denn alles gibt und dass du doch auch anders sein kannst, wenn du willst.
Ja. Interessant sind auch ein paar weitere Punkte. Also das ist, ich glaube, fast die einzige Partei, vielleicht zusammen mit Linken, die auch für Verbesserungen der Beziehungen mit Russland plädiert. Mhm. Also da lese ich auch was vor. Zu Russland. Eine Entspannung im Verhältnis zu Russland ist für die AfD Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in Europa. Es liegt im deutschen Interesse, Russland in eine sicherheitspolitische Gesamtstruktur einzubinden, ohne eigene Interessen und die unsere Bündnispartner außer Acht zu lassen. Die AfD tritt für die Beendigung der Sanktionspolitik ein. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland sollte viel mehr vertieft werden. Mhm. Das ist auch genau das, was Russen wollen. Ja. Die wollen einfach Kooperation und richtige Zusammenarbeit.
Das klingt auf jeden Fall rational. Mhm. Das ist halt die Frage, das ist eine neue Partei. Alle neuen Parteien sind am Anfang sehr, sagen wir mal, sehr gegen die Maßnahmen, die die etablierten Parteien so anbieten. Das hat man ja auch damals bei den Grünen gesehen. Ja, sind auch mit großen Versprechungen an den Start gegangen und haben sich dann echt um 180 Grad gewendet. Und man kann halt im Vorhinein nicht wirklich sagen, wie sich sowas entwickelt. Und gerade wenn es in solchen Parteien wie der AfD auch vielleicht Kräfte gibt, die extrem vielleicht mehr in die rechte Ecke gehen, was natürlich nicht alle sein werden oder können, wie in jeder Partei auch, aber solche Dinge können sich halt auch schnell ändern, wie wir durch die politische Pronologie gelernt haben.
Ja, ja, ja. Also man sollte immer wieder Pronologie nachlesen, weil also mir fällt immer wieder was ein, was ich in diesem Buch gelesen habe, weil das spielt sich genauso ab, wie es in diesem Buch beschrieben ist.
Mhm. Und hast du ein Zitat dabei?
Ja, aber da muss ich zuerst ein bisschen auf die Geschichte von AfD eingehen. Mhm. Also AfD ist eine relativ neue Partei und viele wissen aber nicht, wie das entstanden ist. Also sie war offiziell 2013 gegründet, aber die Basis davon wurde schon 2010 geschaffen von Bernd Lucke. Das ist so ein deutscher Volkswirtschaft und Ökonom. Und der hat 2010 ein sogenanntes Plenum der Ökonomen gegründet. Das ist so eine Gesprächsrunde, bestehend aus vielen deutschen Ökonomen. Und das war quasi eine Reaktion, eine Antwort auf diese Euro-Krise, die sich damals abspielte. Genau. Und darauf forcierte Bernd Lucke so eine Partei gründen und initiierte zusammen mit Alexander Gauland, Konrad Adam und Gernd Robanes so eine eurokritische Wahlalternative 2013. Mhm. Und am 14. April 2013 wurde auf dieser Basis in Berlin die neue politische Partei Alternative für Deutschland entstanden. Und ja, also das Hauptprogramm und das Hauptziel war Kritik an dieser fehlgeleiteten Politik der deutschen Regierung in Bezug auf die Euro-Krise. Und ja, an sich ein gutes Ziel, gute Ideologie, zeitgemäß, verständlich. Und interessant ist auch, dass 2015 initiierten zwei AfD-Landesvorsitzende sogenannte Erfurter Resolution, die sich gegen den politischen Kurs von Bernd Lucke wendete. Und nach diesem Essener Parteitag Anfang Juli 2015 wurde Bernd Lucke abgesetzt. Er wollte nicht als bürgerliches Aushängeschild für politische Vorstellungen missbraucht werden, die er aus tiefer Überzeugung ablehne. Dazu gehörten islamfeindliche und ausländerfeindliche Ansichten. Er bedauerte, zu spät erkannt zu haben, wie zunehmend Mitglieder in der Partei drängten, die die AfD zu einer Protest- und Wutbürgerpartei umgestalten wollten. Mhm. Und da gibt es auch ein interessantes Zitat von ihm. Diese Aussage hat er 2 Monate vor seiner Abwahl gemacht und die ist ziemlich interessant. Und nachdem ich dieses Zitat gelesen habe, kam ich sofort auf das Buch Ponerologie. So, die Zitat, es gibt Partei, die Zitat ist von Bernd Lucke. Es gibt Parteimitglieder, die versuchen, die politischen Ränder aufzuweichen und auch radikale Kräfte integrieren zu wollen, die grundsätzlich systemkritisch, fundamental oppositionell und nationalistisch daherkommen. So, ganz neulich wurde auch AfD-Vorsitzende, glaube ich, Frauke Petry abgesetzt. Mhm. Und sie hat sich mehrfach geäußert, dass sie sich von Rassismus, Antisemitismus und völkischem Denken distanziert. Und direkt danach quasi die Macht an AfD wurde von einem Spitzenduo übernommen, nämlich von Alice Weidel und Alexander Gauland.
Okay, aber ich glaube, wie hieß die Vorgängerin?
Frauke Petry.
Frauke Petry, die war auch schwanger gewesen. Das könnte ist zumindest auch ein plausibler Grund zusätzlich mit. Aber ich denke mal einfach durch den Druck, der dann vielleicht intern entstanden ist, dass sie eine andere Linie fuhr, dass er dann vielleicht auch gesagt hat, nee, mir, dass sie halt lieber aufhört.
Also es könnte gut sein, dass sich da in der Partei innerpolitisch Sachen aufbrauen, die dann vielleicht den ursprünglichen Ideen nicht mehr wirklich.
Ja, eben. Ja. Und da habe ich auch ein Video angeschaut, wo das Ganze analysiert wurde und da kam der Sprecher zum Schluss, dass nachdem Frauke Petry abgesetzt wurde, da wurde der Prozess abgeschlossen, also diese Umwandlung von AfD als eine liberal-konservative Partei zu einer national-konservativen Partei. Das heißt,
ein wichtiger Unterschied, ja.
Genau. Das heißt, da kamen ein paar neue Menschen dazu, die vielleicht charismatischer sind, die möglicherweise diese ursprüngliche Ideologie einfach kontaminiert haben mit extremen ponerogenen Inhalten.
Und die vielleicht auch die Situation in Deutschland beobachten und merken halt, dass viele Menschen unzufrieden sind mit der Flüchtlingspolitik von Merkel zum Beispiel und eben den Zeitgeist aufgreifen und radikale Sachen versprechen, um eben irgendwelche Regierungspositionen einnehmen zu können.
Genau, und da habe ich ein Zitat aus Ponerologie, aus dem Buch Ponerologie, das ist Kapitel 4, und da gibt es so einen Abschnitt, wo ponerogene Verbindungen behandelt werden, also ponerogene Gruppen, wie es entsteht eine Gruppe, eine soziale Bewegung mit einer romantischen Ideologie, die deren Kandidaten und Mitglieder wirklich etwas verändern wollen. Und die Ideologie ist noch rein, die ist noch nicht verändert. Und dann wird diese Ideologie quasi kontaminiert, sie wird infiltriert mit fremden Inhalten, mit ponerogenen, möglicherweise psychopathischen Inhalten und wie sich die ganze Richtung von dieser Gruppe ändert. Da will ich ein paar Zitaten vorlesen. Zu diesem Zeitpunkt stellt die Vereinigung immer noch bestimmte romantische Eigenschaften dar und ist noch nicht durch übertrieben brutales Verhalten charakterisiert. Bald darauf jedoch werden die normaleren Mitglieder in Randfunktionen gedrängt und von den Geheimnissen der Organisation ausgeschlossen. Manche von ihnen verlassen darauf solch eine Vereinigung. In ponerogenen Vereinigungen auf größter sozialer Basis wird die Rolle des Anführers generell von einem anderen Menschentyp übernommen, einer leichter verdaubaren und einer repräsentativeren Person. Später erscheint eine andere Form von Führungstalent, eine vitalere Person, die oft erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Organisation eingetreten ist, als diese bereits der Polarisierung erlegen ist. Der Redekünstler, indem er dadurch schwächer wird, muss sich entweder damit abfinden, zurückgedrängt zu werden oder das Genie des neuen Anführers anzuerkennen. Oder er muss akzeptieren, völlig versagt zu haben. Die Rollen in der Gruppe werden neu verteilt. Jede beliebige Ideologie kann ihre schwachen Punkte haben, die durch die Irrtümer menschliche Gedanken und Emotionen entstehen. Sie könnte auch im Verlauf ihrer Geschichte von fremden, primitiveren Gedanken gut infiltriert werden, das ponorogene Faktoren enthalten haben mag. Solche Inhalte zerstören die innere Homogenität einer Ideologie. Das heißt, also die Schlussfolgerung ist, dass es gibt selten eine Ideologie, die falsch von Anfang an ist. Es gibt viele Menschen, die etwas bewirken wollen, die gründen bestimmte Gruppen mit bestimmten Ideologien und bald darauf wird das Ganze infiltriert.
Von pathologischen Faktoren.
Von pathologischen Typen.
Und genau das ist, glaube ich, auch das, was Phil vor uns angesprochen hat, dass eben, sei es jetzt, die AfD würde jetzt an die Macht kommen, dann weiß man immer noch nicht, ob sie das dann auch durchziehen können, was sie wirklich wollen.
Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die AfD, sondern eben auch
auf die Linke zum Beispiel.
Auf die Linke, auf viele Grün, kleine,
egal wer.
Vor allem kleine Parteien, die noch nicht so lange an der oder noch nicht so lange regierungsfähig sind, wie zum Beispiel die Linken zum Beispiel. Mhm. Die sich ja auch in den letzten Wochen und Monaten durch Äußerungen hervorgetan haben, die irgendwie nicht mehr wirklich dem entsprechen, was die Linken früher gesagt haben und was sie eingestanden sind. Also wir kommen eigentlich immer wieder auf den Punkt zurück, dass eben das Wissen über Psychopathie und Pathologie extrem wichtig ist für jede Person und vor allem auch für Personen, die sich irgendwie politisch betätigen wollen in Parteien, um einfach zu verstehen, dass eben diese Partei in eine ganz andere Richtung gedrängt werden kann von eben pathologischen Faktoren, von Psychopathen und von andersartig.
Oder sei es eben zum Beispiel Trump, der wirklich auch amerikanisches Beispiel, der wirklich auch versucht, seine Ziele durchzusetzen, das natürlich dann, wie wir es in anderen Shows auch schon mal behandelt haben, dass es eben dann noch einen tiefen Staat im Hintergrund gibt und er dann eigentlich auch überhaupt nichts machen kann. Und dann irgendwann natürlich kaputt gehen kann.
Und apropos tiefer Staat oder Deep State, in Deutschland scheint er mindestens genauso stark vertreten zu sein wie in Amerika und wie so ziemlich jedem anderen Land der Welt. Und dieser tiefe Staat will halt seine Kontrolle behalten und vielleicht seine Kontrolle auch noch weiter ausbauen. Mhm. Und diese Leute, die dahinter stehen, sind zumeist eben Psychopathen, die ganz andere Vorstellungen haben. Also schon von Natur aus eben kein Gewissen besitzen, keine Empathie besitzen und eben nur vorgeben, dass sie jetzt zum Beispiel für Menschenrechte kämpfen oder für die Demokratie und etc.
Und interessant ist auch, wie also Lobachevsky beschreibt in seinem Buch über Ponorologie, also diese ganzen Dynamiken, die in solchen Gruppen abspielen. Also die Psychopathen, sie sind niemals am Vordergrund. Mhm. Das heißt, das sind graue Eminenzen, die quasi bestimmte Impulse geben dieser Gruppe. Mhm. Aber nach außen wird so eine Gruppe immer von sogenannten Redekünstlern repräsentiert.
Also die ziehen sozusagen mehrere, ich sag jetzt mal, schlechte Charaktere dann zusätzlich noch an.
Genau, unter anderem auch. Und Psychopathen sind halt eher im Hintergrund, agieren im
Intelligente Psychopathen, muss man noch dazu sagen.
Die agieren im Hintergrund, weil sie eben auch recht bewusst darüber sind, dass sie eben anders sind als normale Menschen, die Empathie und ein Gewissen besitzen. Und die nutzen dann halt Redekünstler zum Beispiel dazu aus, um ihre Agenda durchzuführen, indem sie die einfach vorne präsentieren als zum Beispiel Kanzlerkandidat oder?
Hört sich fast an wie so eine Mafia, ehrlich gesagt. Das ist im Hintergrund, die lassen die Tricks sauer von.
Ja, es klingt erschreckend, aber wer das Buch gelesen hat, der wird vielleicht verstehen, dass das wirklich der Tatsache entspricht, vor allem in unseren westlichen sogenannten Demokratien.
Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Grüne Partei.
Ja.
Also.
Das ist ein Paradebeispiel von dem, was der Sergej gerade vorgelesen hat.
Also wenn man vergleicht diese Ursprungsideologie und die Ideologie, die sie jetzt vertreten, dann sieht man ganz deutlich diese Unterschiede. Das sind die gleichen Symbole, die ganzen Sprüche, aber dahinter stehen komplett
andere Bedeutungen.
Komplett jetzt. Andere Bedeutungen. Das ist diese sogenannte Doppelsprache, die in solchen Fällen entsteht. Sie benutzen bestimmte Begriffe aus der Ursprungsideologie, aber sie meinen jetzt komplett was anderes. Und die Wähler und die anderen Menschen glauben immer noch, dass die Ursprungsideologie vertreten, was aber nicht der Fall ist.
Weil sie eben noch die gleichen Worte benutzen.
Genau.
Obwohl dann
Umwelt.
Umweltschutz, Klimawandel und ähnliches Blödsinn.
Ja.
Das heißt ja letzten Endes, ja, egal was man wählt, man weiß nicht, was am Ende rauskommt, außer bei Merkel und Schulz.
Ja. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass es dann weiter so läuft, wie es immer gelaufen ist.
Ja. Genau, und ein Kommentator schreibt gerade noch, dass eben halt natürlich Gruppen auch unterwandert werden können, eben durch Co-Intel Pro zusätzlich, dass eben Leute eingeschleust werden, um bewusst eine gute Strömung zu zerstören. Oder die halt eben den Status quo halt am Ende gefährden.
Also ich persönlich finde ja, ich habe ja die letzten Jahre die Wagenknechte ein bisschen verfolgt und was sie für Äußerungen auch im Bundestag von sich gegeben hat. Also von allein von den Äußerungen muss ich sagen, dass ich schon das recht interessant finde und vor allem auch in Bezug auf Russland und eben die Flüchtlingsursachen. Obwohl sie sich natürlich jetzt nicht mehr so offen für diese Sachen anscheinend ausspricht, weil eben Wahlen sind. Aber so jetzt mal grob wäre das vielleicht mal interessant zu sehen, ob sie das dann auch durchziehen würde.
Wenn sie auch die Chance bekommt, habe ich jetzt einen Artikel noch gelesen, dass eben diese ganzen Wahlumfragen, die es vorher gibt, eigentlich auch den Leser oder ja, Leser in dem Fall oder Wähler halt auch vorbestimmen. Und es ist ja immer die CDU, ja. CSU vorne. Und es ist sozusagen auch Werbung für die letzten Endes, oder SPD natürlich auch.
Das fand ich auch so interessant bei diesem Fünfergespräch von den kleineren Parteien, wie der Anfang gestaltet wurde. Also die haben ja am Anfang direkt gesagt, ja, das sind die anderen Parteien, die eigentlich haben sie es wörtlich so gesagt, die dann auch in die Regierung reinkommen können, aber dann eben doch nicht Bundeskanzler stellen können. Also es ist von Anfang an wird es schon so präsentiert, als könnten die anderen Parteien nicht mal irgendwie einen Bundeskanzler stellen.
Ja.
Was ja eigentlich nicht der Fall ist.
Die können nur hoffen, dass sie vielleicht in die Opposition kommen, im Bundestag überhaupt kommen oder halt vielleicht in eine große Regierung.
Man geht halt davon aus, weil SPD und CDU, die ja schon immer irgendwie vorne waren, dann werden sie jetzt auch immer weiterhin vorne bleiben. Deswegen braucht man auch nur die zwei erwähnen und der Rest wird dann halt auch schon wie vorher gesehen in den hinteren Reihen landen.
In die Opposition, genau. Ist auch interessant, was ja auch in den letzten Jahren immer wieder zu hören ist, ja, der Wahlverdruss nimmt immer mehr zu, immer weniger Leute gehen wählen. Ja, natürlich, wenn man halt merkt, was am Ende die Parteien, die wieder gewählt wurden oder ganz vorne dabei sind, erreicht haben, nämlich nichts oder nur Negatives, ist ja klar, dass keiner mehr Bock hat, einfach einen Wahlzettel auszufüllen und ja, lieber zu Hause bleibt dann so einen Tag.
Das bringt uns vielleicht zu dem Punkt, den man oft hört, wenn man jetzt sich zum Beispiel dazu entscheidet, nicht wählen zu gehen, dass eben viele Leute sagen, wenn du nicht wählen gehst, dann kannst du dich auch nicht mehr beschweren. Also, dann sei doch bitte ruhig. Aber da hat der Komiker George Carlin, der glaube ich 2006 gestorben ist, der hat das Thema mal ein bisschen behandelt und hat eigentlich sehr einleuchtend erklärt, dass es genau umgekehrt ist. Wenn du nicht wählst, bist du nicht für die Taten verantwortlich, für die diese Parteien dann später einstehen. Also hast du erst recht, das Recht, dich zu beschweren, was ja eigentlich
Ja, eben.
Ja. Weil du nicht deine Stimme für Dinge gegeben hast, die diese Parteien dann verzapfen. Und dann kannst du dich erst recht beschweren.
Mhm. Was hast du denn wieder gewählt?
Ja.
Das Argument geht sogar noch ein bisschen weiter, was Phil gerade angesprochen hat, und zwar, wer eben nicht wählen geht, unterstützt eben die Rechten, hört man immer sehr oft. Oder jetzt könnte man sagen, unterstützt man die AfD. Die bekommen dann deine Stimme, weil du nicht wählen gehst.
Das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil die größte Partei ist und bleibt die Nichtwählerpartei.
Mhm.
Die meisten Leute wählen nämlich gar nicht.
Ja.
Die Minderheit wählt. Das fragt sich natürlich, warum die Mehrheit nicht wählt. Weil sie vielleicht in diesen Parteien immer noch nichts irgendwie erkennen kann, für die sie irgendwie wählen könnte.
Hm. Und das ist natürlich, weiter in diesem Tonus, sage ich mal, ist halt gerade auch der Wahlverdruss, was ich gerade sagte, und hat auch die Reaktion auf Merkel. Also sie wurde jetzt, glaube ich, zweimal mit Tomaten beworfen. Ich glaube nicht direkt getroffen, aber das Auto zumindest, dass halt auch viele Leute einfach frustriert sind von ihm, die eben immer noch an der Macht sind.
Ja, und die Frustration wird ja bewusst betrieben, schon seit Jahrzehnten, und es wird ja immer schlimmer.
Hm.
Und es ist ja eigentlich dieses Teile- und Herrsche-Prinzip, dass die Elite versucht, eben die Bevölkerung untereinander zu spalten, um eben weiterhin an der Macht zu bleiben. Deswegen gibt es dann auch so extreme Ausformungen auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite, und dann bekämpfen sie sich gegenseitig, obwohl sie eigentlich die wahre Ursache nicht erkennen.
Hm.
Eben Eliten sind, die eben kein Gewissen haben und die Leute unten gegeneinander ausspielen, dass auch ja niemand merkt, dass das woanders der Fehler sitzt.
Ja, in Begriffen von Pornologie, diese ganzen Politiker und Spitzenkandidaten, die sind einfach Redekünstler.
Hm.
Und die wahren Eliten, diese möglicherweise Psychopathen, die dahinter stecken, die bleiben immer im Schatten, immer im Hintergrund.
Ich würde sogar mal behaupten, dass Merkel und Schulz keine guten Redner sind. Letztendlich, jetzt, wenn man es mit früher vergleicht, manche jetzt.
Ich meine, Lobatschewski beschreibt ja den Redekünstler auf eine bestimmte Art und eben auch als eine pathologische Figur.
Mhm.
Und ich denke mal, nicht jeder Politiker oder jeder Spitzenkandidat ist automatisch pathologisch. Man kann es halt vorher schlecht sagen, bevor die Person an der Macht ist, ob sie dann eben den Worten auch Taten folgen lässt, weil das ist ja so der Hauptpunkt, der einen Menschen unterscheidet vom Psychopathen. Und wenn ich mir zum Beispiel die Situation in Russland anschaue, und dort ist ja damals auch Putin gewählt worden. Hätte da niemand für ihn gewählt, wäre er jetzt halt auch nicht an der Macht. Ne? Also man kann nicht immer pauschal sagen, dass dann auf jeden Fall eine pathologische Person an der Spitze dieser Partei stehen muss. Es kann auch gut sein, dass es eine normale Person ist, die echt gute menschliche Ideen hat für die Bevölkerung. Und eben dann Probleme bekommt vom tiefen Staat und von den Psychopathen, die so eine Person einfach nicht an der Macht haben wollen.
Ja, aber das ist ja eine Ausnahme. Also wir wissen schon, was mit solchen Menschen passiert, die an die Macht kommen und was Gutes vollbringen wollen.
Hm.
Also zum Beispiel Gaddafi.
Ja,
Kennedy.
Oder was da alles in Syrien passiert und in anderen Ländern.
Hm.
Also wie viele Regierungen in Lateinamerika umgestürzt wurden und in vielen anderen Ländern. Ich glaube, in Venezuela geht es jetzt wieder los.
Ja.
Mit dem Maduro. Maduro heißt er, glaube ich.
Ja, der passt halt auch nicht ins Leitbild des Imperiums.
Ja.
Ins Leitbild der Gewissenlosigkeit.
Und ich denke mal, gerade eben Schulz und Merkel, oder halt nur Merkel, dann mit der SPD, bietet halt auch eine große Sicherheit eben für den tiefen Staat im Hintergrund, weil die wissen, was sie bekommen, nämlich es wird nichts Schlimmes passieren.
Ja gut, bei der Merkel ist es ja zumindest so, dass sie 16 Jahre lang ist aus der Sicht vom tiefen Staat bewiesen hat, dass man mit ihr umgehen kann, sozusagen. Mhm. Also ist es wahrscheinlich für den tiefen Staat die sicherste Lösung.
Mhm.
Einfach die Merkel wieder nochmal für 4 Jahre.
Ja, vielleicht hat sie einfach keine andere Wahl.
Ja, vielleicht. Vielleicht wird sie auch erpresst und hat irgendwas zu verstecken. Man weiß es ja nicht, besonders in so hohen Positionen.
Ich glaube, da werden viele Politiker erpresst mit mit allem Möglichen.
Ja. Vor allem, wenn es dann auch Material hat, wodurch sie erpresst werden, dann können sie halt schwer irgendwie irgendwas anderes machen. Ne? Außer sie ziehen das dann richtig durch und denen ist es dann egal, was da rauskommt. Sehen also ein höheres Ziel als ihr Leben oder sowas.
Ja, auf jeden Fall habe ich auch die Wahlprogramme von anderen Parteien kurz angeschaut und das ist wieder allgemeines Blabla. Also sichere Arbeit, gute Bezahlung, gerechte Rente, Klimaschutz, mehr Gerechtigkeit, moderne Ausbildung, starke Wirtschaft und Innovationen. Also
das ist alles konkret.
Also nichts Konkretes. Hm. Und die Frage ist, ob das überhaupt finanziell umsetzbar ist, also mit diesen ganzen Schulden von Deutschland und dieser Nullzinspolitik von Europäischen Zentralbank. Das, keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen, vielleicht zum Abschluss des Wahlthemas, es sei denn, von euch hat noch jemand was, können wir mal kurz noch was von Volker Pispers einspielen?
Hören wir jetzt was?
Ja, das geht.
Okay.
Und was er dazu zu sagen hat. Mal kurz zur Auflockerung. Und dann wechseln wir mal das Thema zu... noch zwei Sachen würde ich noch kurz sagen, eben wegen von unseren Lesern, die was kommentiert haben. Zum einen eben wegen Wahlbeteiligung. Also es gibt halt keine Mindestwahlbeteiligung in Deutschland. Es sei denn, angenommen, es gehen nur 1% wählen. Das gibt es einfach nicht. Also das heißt, egal wer wählt, würde halt dann trotzdem am Ende gewinnen, weil es nicht zu viele Leute waren oder zu wenig, besser gesagt. Genau. Gut. Und Sergi wollte auch noch was sagen.
Ja, ich wollte ein paar Zitaten vorlesen. Also das erste Zitat stammt von Horst Seehofer von 2010. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und noch ein anderes Zitat von Kurt Tucholsky. Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten.
Hm. Definitiv. Das ist gerade das, was wir nochmal gesagt hatten. Ja. Okay, dann spielen wir mal kurz in Volker Pispers ab. Und was er zu sagen hat. Wohlgemerkt, das ist schon vor einigen Jahren, ich glaube 2012 oder 2013 waren die letzten Wahlen. Aber hören wir mal rein.
Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese 5 Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. Sollen wir mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es für das Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sich in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem dritten 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das untere Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mit verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera.
Genau, ich denke mal, Volker Pispers spricht natürlich da ganz paar wichtige Punkte an. Manche Punkte kann man auch etwas kritisieren, ich glaube mit dem Imperialismus an sich, oder?
Nee, nicht Imperialismus, sondern Kapitalismus.
Kapitalismus.
Das Wort sollte man vielleicht durch Pathokratie oder Pornologie ersetzen, dann passt das eigentlich vollkommen, was er gesagt hat. Weil Kapitalismus alleine ist nicht das Problem. Weil,
nicht der Begriff an sich, genau.
Ja. Es wird ja auch oft aufgebracht, jetzt hier gerade im Westen, dass eben der Kapitalismus an allem schuld ist und dass es uns ja deswegen so schlecht geht. Aber wenn wir jetzt gerade mal in Deutschland ein bisschen umschauen und uns fragen, wie geht's denn dem Einzelnen so im Schnitt im Vergleich zu, sagen wir mal, Afrika oder so oder einem sozialistischen, marxistischen Land, dann geht's uns schon verdammt gut. Also wir können täglich was essen, wir können zum Supermarkt etc. pp. Also es würde hier nicht so schwarz und weiß hin. Die Grundtendenz ist eben Psychopathie und Pornologie und eben die resultierende Pathokratie. Und ja, die USA ist Pathokratie im Endstadium.
Ja, das sind genau die Menschen, die solche Ideologien, ob es Kommunismus, Sozialismus oder Kapitalismus, die sich dahinter verstecken. Und diese Ideologien einfach für eigene Zwecke ausnutzen.
Genau.
Und dann sagen, dass die anderen, dass die Ideologie ist schuld. Aber dem ist das nicht so. Schuld sind die Menschen, diese Menschen ohne Gewissen, diese Psychopathen, die dahinter stecken.
6% sozusagen. Definitiv, genau. Und Pispers hat so sehr gut angesprochen, dass eben ja die Politiker eigentlich nichts mehr machen müssen, weil sich die Bevölkerung eigentlich gegenseitig umbringt. Und wenn wir die Statistiken anschauen, auch hier in Deutschland, die Kriminalitätsrate ist sehr angestiegen im letzten Jahr und immer mehr Leute gegeneinander los.
Ja, bringen sich um. Da spricht er eigentlich wieder das Teile- und Herrsche-Prinzip
an. Genau, das erleben wir halt auch in vielen anderen Bereichen. In Deutschland, sowie auch in vielen anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in den USA, gerade bei Trump und den Demonstrationen in Charlottesville, wo die Bevölkerung nicht mehr vereint dasteht, um etwas bewirken zu können, sondern sich gegenseitig leider kaputt macht. Genau. Okay, ich würde sagen, das zum Thema Wahlen, ja, ob es etwas bringt zu wählen, das darf dann jeder für sich entscheiden, ob er wählen geht oder eben nicht. Genau. Und würde ich mal sagen, wechseln wir mal das Thema ein bisschen, was sonst noch los war. Ich denke, das ist gerade das Thema der Erdveränderung, was sehr präsent ist. Und zwar die Stürme, Erdbeben im Süden von den USA oder halt, ja, gerade Kuba und die anderen Inseln, die betroffen wurden. Genau, was haben wir da genau? Weiß das jemand von euch?
Ich glaube, das hat alles mit diesem Sturm Harvey angefangen.
Letzte Woche.
Genau. Das war der stärkste in vielen Jahren, glaube ich. Mhm. Kategorie 5. Mhm. Da sind schon inzwischen 70 oder 80 Menschen ums Leben gekommen. Und da wurden wieder mehrere Rekorde gebrochen. Und ein paar Tage danach, da hat sich dieser Sturm Irma gebildet. Auch von Kategorie 5. Aber wo einige Forscher sagen, das soll eigentlich Kategorie 6 sein, wegen Ausmaß, aber die Kategorie 6 gibt es halt nicht und deswegen ist das nur 5.
Die sollten sie vielleicht inzwischen mal einführen, weil in den letzten Jahren gibt es ja immer wieder solche Stürme, auch Taifune, was ja eigentlich das gleiche ist wie ein Hurricane, eben nur auf der anderen Seite des Globus, bei Japan, China, und so. Und da gab es ja auch ziemlich starke Hurricanes, die eigentlich stärker sind als Kategorie 5.
Genau. Und fast gleichzeitig mit Irma, da haben sich zwei weitere Hurricanes gebildet, also Jose und Katja. Und Jose ist inzwischen von der Stärke 4. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo man im Nordatlantik sich drei Hurricanes gleichzeitig.
Ja. Das erinnert eher aus dem Film, oh Gott, wie heißt der?
Perfekter Sturm.
Der perfekte Sturm, ja, das ist das Buch, das russische Buch. Und dann gibt es da diesen ganz berühmten Film, wie heißt der?
The Day After Tomorrow?
Ich glaube, ja, wo mehrere Stürme auf einmal...
Da fängt es, glaube ich, mit dem Sturm an. Mhm. Und dann kommt eine Eiszeit, war das nicht in dem Film? Mhm.
Ja. Und zusätzlich zu diesen drei Stürmen, was ja schon außergewöhnlich ist, gab es dann gestern oder vorgestern noch ein Erdbeben in Mexiko oder kurz vor der Küste.
Nee, zuvor gab es eine Sonneneruption.
Ah ja.
Also glaube die stärkste in 15 Jahren oder 10 Jahren.
Genau.
Also von der Klasse X. Da gab es sogar mehrere Eruptionen und diese koronale Masse, sie hat die Erde ziemlich früh erreicht, also früher als erwartet. Hm. Das heißt, sie war schon ziemlich stark und die Geschwindigkeit von diesen Partikeln war schon ziemlich stark. Und ich glaube, das ist in der Nacht vor ein paar Tagen passiert und genau in dieser Nacht ist dieses starke Erdbeben in Südmexiko stattgefunden.
8,2 auf der Richterskala.
8,2, ja. Aber auch der stärkste seit, keine Ahnung.
1932.
Ja.
Ja. Seit über 100 Jahren. Also es ist wirklich, gerade wenn man jetzt mal was so beobachtet, gerade was in Südamerika immer abgeht und halt auch in den USA, ist das schon sehr symbolisch. Also dieses spiegelt halt sinngemäß diesen ganzen Streit untereinander auf zwischen der Bevölkerung und gegen Trump und irgendwie ballt sich gerade alles,
ja.
auch vom Wetter her.
Ein paar Wochen vorher war ja die totale Sonnenfinsternis, die sich über Amerika erstreckt hat.
Ja.
Das könnte vielleicht auch symbolisch sein. Und danach eben diese extremen Stürme, alle in einem sehr kurzen Zeitraum.
Stimmt, da war noch die Überflutung gewesen. Wo waren die? Die gab es da auch noch.
In Texas, glaube ich.
Texas, genau. Die waren ja auch noch gewesen, wo die ganze Stadt unter Wasser gesetzt wurde. Oder Großteile der Stadt.
Also, ja, auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass diese ganzen Ereignisse, dass sie zusammenhängen, also vor allem, die hängen mit der schwachen Sonne zusammen und diese schwache Sonne bedeutet schwächeres Magnetfeld der Erde und das heißt, dass wir sehen diese Nordpollichter immer auf südlicheren Breiten und immer mehr kosmische Strahlung dringt in die Atmosphäre ein. Und wir sind auch der Meinung, dass diese ganzen Hurricanes, deren Stärke sich durch diese geladene Partikel, die immer tiefer in die Atmosphäre eindringen, entstehen.
Also eine Leserin schreibt gerade noch, und zwar Houston, Texas waren von den Überflutungen getroffen und es war eben der Harvey gewesen, der das verursacht hat.
Genau.
Der Harvey, also vor dem Irma. Irma hieß der zweite, genau.
Genau, das war Harvey.
Und der Irma war ja noch stärker als der Harvey und der Harvey war ja schon richtig heftig.
Ja.
Und dieser Irma heißt es, genau, der hat auch Rekorde gebrochen. Zum Beispiel war er der Hurricane, der am längsten in der Stärke 5 existiert hat. Ich glaube, für, weiß nicht, waren es 30 Stunden oder so am Stück oder auf jeden Fall gibt es da auch keine Parallelen vorher im Atlantik. In der Stärke und auch der Geschwindigkeit der Windböen in dem Hurricane.
Und dass er auch wieder an Geschwindigkeit gewonnen hat, oder?
Ja, das ist auch interessant. Also er hat ja die Inseln bei Hawaii zuerst getroffen. Dann wurde er gestern...
Ich glaube nicht Hawaii, aber Kuba.
Kuba, sorry.
Karibik.
Karibik, genau. Getroffen und dann wurde er, glaube ich, gestern oder vorgestern auf Kategorie 4 runtergestuft. Jetzt hat er sich wieder verstärkt, obwohl er über Land getroffen ist, was eigentlich auch recht selten passiert.
Ja. Und gerade Leserin schreibt gerade, dass er immer halt nicht an Kraft verloren hat, als er an Land gegangen ist. Also, ja. Und gerade Florida bereitet sich halt gerade darauf vor, dass er eben auch auf Land trifft sozusagen oder Landfall macht. Und es sind halt auch mehrere Millionen Menschen natürlich betroffen, die halt auch zur Evakuierung aufgerufen wurden.
Was ich interessant finde, ich habe jetzt im Artikel gelesen heute, dass 6 Millionen Leute in Florida evakuiert werden, aber genau gestern habe ich eigentlich noch 1,2 Millionen Menschen im Radio mitbekommen, dass 1,2 Millionen Menschen evakuiert werden sollen. Mhm. Also stellt sich für mich die Frage, was ist jetzt erstens die wahre Zahl, zweitens ist die Zahl erhöht worden und drittens, warum ist die Zahl erhöht worden? Mhm. Wissen die Behörden vielleicht mehr oder wollen sie sicher gehen, dass nicht?
Oder die haben halt einfach gedacht, er schwächt sich ab und nicht damit gerechnet, dass er wieder stärker wird und deswegen jetzt die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.
Ja. Ja, ich habe auch gelesen, dass Irma angeblich in der Stärke, also so stark war wie 8 Hurricanes in Nordatlantik aus dem Jahre 2017, als 8 Hurricanes zusammen.
Das ist wirklich brutal, ne?
Ja.
Und der José heißt der?
Oder José,
der jetzt auch in die Richtung gehen soll, oder? Man weiß es nicht genau, der hat jetzt schon Kategorie 4.
Ja.
Und der ist noch ziemlich weit draußen im Atlantik.
Mhm. Ja. Momentan noch, so noch weit entfernt. Oder relativ weit, natürlich. Mhm. Also, mit dem Wetter ist auch einiges.
Da geht's richtig heiß her.
Mhm. Und ein anderes Ereignis fällt mir gerade ein. In Kanada war auch mit einer größten Flächenbrände gewesen seit vielen, vielen Jahren. Zumindest, ich glaube, ja, mir fällt der Name gar nicht ein. Also auch ein weiterer Rekord sozusagen. Ich glaube, Hitzewelle in Kalifornien, aber bin ich mir gerade auch nicht sicher. Genau.
Da haben wir ja am 1. September den nahen Vorbeiflug von diesem Asteroiden erlebt, der glaube ich 5 Kilometer groß
Florence,
war.
Florence, glaube ich, oder?
Genau. Mhm. Der größte Asteroid, der die Erde schon, ich glaube, in gesamten Aufzeichnungen begegnet ist, so nah gekommen ist. Vielleicht hat es auch irgendwie in Zusammenhang vielleicht mit der Sonne zusammen.
Wenn man Theorie des elektrischen Universums folgt, kann das durchaus Auswirkungen haben. Und dieser Asteroid, Florence, hat sogar 2 Monde noch zusätzlich. Also
genau, und das haben sie eben nur später festgestellt, als er so nahe dran war.
Ja.
Ich habe nämlich, oder wir haben eigentlich am Anfang schon spekuliert, weil der ja noch so weit weg war, dass der wahrscheinlich noch kleinere Körper um sich rum haben wird.
Ja.
Und bei den 2 Monden war es wahrscheinlich nicht, das waren wahrscheinlich nicht nur 2 Monde, sondern wahrscheinlich auch ein kleiner Kometenstrom, der um den
herum war. Weil das Radar muss ja nicht alles erfassen. Weil je nachdem, wie das funktioniert, das Radar jetzt. Auf Reflexion oder wie die Daten da bekommen. Es war ja auch Glück gewesen, dass der Asteroid auch so nah war, dass sie den überhaupt mit dem Radar erfassen konnten.
Hm.
Und ein weiterer ist unterwegs, glaube ich, der auch noch näher an der Erde vorbeikommt, aber bei weitem nicht so groß ist wie der Florence.
Ja, und abgesehen von den Kometen, die eigentlich fast schon jetzt wöchentlich an der Erde extrem nah vorbeifliegen, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat, nicht erkannt hat.
Du meinst Meteoriten?
Meteoriten oder sagen wir jetzt einfach mal breit gesprochen Feuerbälle, wie wir in unserem Buch dann auch oder wie ihr in unserem Buch lesen könnt, das wir bald veröffentlichen. Erdveränderungen und die Mensch-Kosmos-Verbindung.
Genau, da gibt es noch einen Punkt. Der war jetzt auch hier in Deutschland. Ich muss kurz schauen. Ein leichtes Beben gewesen. Wo ist es?
Der dann auch mit einem Knall einherging, stimmt's?
Genau, da wurde halt auch ein Knall wahrgenommen und halt ein leichtes Beben von, ich glaube, 2,2 ungefähr, halt hier im Raum Deutschland. Ich glaube, Hessen war das gewesen.
Und interessant bei diesem Vorfall war eben, dass man Jets ausgeschlossen hat, die Schallmauer durchbrochen hat, was ja auch meistens bei solchen Knallgeräuschen als die erste Option genannt wird, dass das eben Flugzeuge waren, die die Schallmauer durchbrochen haben und die haben das halt von Anfang an ausgeschlossen.
Mhm. Genau, Rödemark. Rödemark, so heißt der. Heißt der Ort oder die Gegend, genau. Ja, also auch einiges hier in Deutschland los natürlich. Und halt auch interessant, was Phil gerade angesprochen hat, dass eben, ja, oder man könnte auch allgemein vermuten, dass eben entweder war es ein Himmelskörper gewesen, der beides verursacht hat, also eine Explosion. Also wenn so ein Körper explodiert, kann auch durchaus Scheiben beben. Und, aber es wurde halt trotzdem in Erdbeben festgestellt, oder es war ein Zusammenspiel gewesen. Himmelskörper hat das Erdbeben ausgelöst, letztendlich.
Das kann man alles leicht verwechseln. Mhm. Wenn so ein Körper in der Atmosphäre explodiert, dann und die Menschen sehen das nicht und diese Seismogeräte einfach bestimmte Vibration registrieren, dann kann man das schon mit dem Erdbeben verwechseln.
Mhm. Wobei die haben gemessen 14 Kilometer Tiefe von der Stärke 2,5 okay. wurde gemessen. Wie auch immer.
Das ja, die, ist aber diese Knallgeräusche müssen nicht unbedingt aus dem Himmel kommen, die können eben auch durch Bewegungen in der Erde entstehen. Mhm. Die dann irgendwelche elektromagnetischen Anspannungen auslösen und dann eben diese Knallgeräusche auslösen. Das bringt uns ja auch zu diesen seltsamen Geräuschen, die wir in den letzten, sagen wir, in den letzten 5 Jahren vermehrt auf der ganzen Welt feststellen.
Ja, diese Trompetengeräusche.
Genau, die echt sehr creepy klingen.
Trompeten der Apokalypse sozusagen. Ja, auch spannendes Thema, wo man nicht genau weiß. Doch, es gibt ein paar wissenschaftliche Berichte, die, glaube ich, vermuten, was es sein könnte, aber man ist sich immer noch nicht hundertprozentig sicher, was es sein kann. Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch sehr viele Fakes, die verbreitet wurden in den letzten Jahren, halt alte Geräusche aufgenommen wurden, wieder als neue verkauft wurden.
Also ich kann, so viel kann ich sagen, ich habe es persönlich selber auch schon gehört. Also alles kann nicht fake sein.
Genau, das ist der Punkt. Monaten. Das ist ein wichtiger Punkt, dass eben nicht alles nur Fakes hier draußen sind, sondern es gibt immer ein großer Satz, der halt der Wahrheit entspricht und wirklich geschehen ist. Okay, gut. Gibt es noch was zu den Erdveränderungen oder etwas, was wir jetzt noch besprechen wollten? Immer so die Ereignisse.
Ich glaube, das wird sich nur noch schlimmer werden.
Und ja, gerade, wir sind ja, haben ja die Wahl noch nicht erreicht. Heute ist ja auch erst der 19. September. Wer weiß, vielleicht passiert noch was in Deutschland, was die ganze Wahl auf dem Kopf steht. Vielleicht auch nicht. Ich bleibe da alles beim Alten, da muss man wirklich mal gespannt bleiben.
Interessant ist halt auch, dass die ganzen großen Stürme jetzt auf die USA treffen, zum fast pünktlich zum Jubiläum vom 11. September 2001, was da in Amerika geschehen ist und was dann folglich auch auf der ganzen Welt geschehen
ist. Genau, das ist am Montag. Am Montag haben wir den 11. September, wo ja eigentlich alles Schlechte losgetreten wurde. Natürlich gab es vorher auch schon einiges Schlechte, aber danach ging es halt richtig los mit dem Krieg gegen Terror und Einmarschieren und so weiter. Okay, gut, dann sage ich ja von meiner Seite tschüss.
Jo, tschüss.
Ciao.